sind die zweite Schulwoche hinter uns. Und in der ersten Schulwoche fragt mich beim Frühstück mein Sohn: Papa, warum muss man denn überhaupt Schule gehen? Und ich habe dann gesagt, frag die Mama. das wollte ich sagen, aber ich habe dann mit ihm geredet über das. Und ich habe danach gedacht, es ist interessant und es ist eigentlich sogar sehr wichtig, dass wir uns manchmal Gedanken machen, warum machen wir bestimmte Dinge. Und als Baptistengemeinde feiern wir einmal im Jahr die Taufe. Und in der Predigt heute soll es darum gehen, warum machen wir denn das überhaupt? Dass wir uns diese Frage stellen. Und ich denke, es gibt eine Antwort, die relativ leicht ist, und zwar, weil Jesus es uns sagt. Wenn wir in die Evangelien schauen, Jesus steht auf vom Tod und er versammelt seine Jünger noch einmal und er will ihnen einige Dinge noch mitgeben. Und in Matthäus 28, da lesen wir diese Stelle, oder, wo er sagt, geht hinaus, macht alle Völker zu Jüngern. Und dann sagt er, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch weitergeben habe. Also für Jesus war es irgendwo wichtig, es war Teil von dem, ihm nachzufolgen, dass man sie taufen lässt, wenn man ihn anfängt, ihm nachzufolgen. Ich glaube, es gibt noch eine, das war jetzt fast ein bisschen zu wenig, wenn wir sagen würden, wir machen es einfach, weil Jesus das sagt. Und darum wollen wir uns heute eine Stelle anschauen, wo ein weiterer Grund oder wo wir ein bisschen tiefer reinschauen, warum taufen wir Menschen, erwachsene Menschen. Und ich will auch einladen, da die Bibel aufzuschlagen oder bei dem Text hinter mir mitzulesen, im Römerbrief im Kapitel 6 wollen wir uns die ersten Verse gemeinsam anschauen. Und wir sehen in diesen Versen dass einen weiteren Grund für die Taufe, nämlich weil durch die Taufe etwas sichtbar werden soll. Und das Erste sind zwei Dinge. Das Erste, die Taufe ist ein Bild für den Tod. Springen wir dazu gleich zum Vers 3, im Römer Kapitel 6. Der Paulus schreibt dort, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Der Paulus schreibt dort an Christen in Rom und er sagt, wisst ihr nicht, was die Taufe bedeutet? Habt ihr das vergessen, was das bedeutet, wo ihr euch taufen lassen habt? Die Taufe ist etwas Wichtiges, aber die Taufe ist kein mystisches Erlebnis. Die Taufe ist nicht eine Handlung, die Gott zu irgendetwas zwingt. Und sie löst auch keinen besonderen Effekt aus, in dem da getauft wird. Der Paulus schreibt zwar, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben, aber ich glaube, man muss das vergleichen mit diesem Ring zum Beispiel. Durch diesen Ring bin ich mit meiner Frau verheiratet. Durch diesen Ring zeige ich, dass die Carrie die einzige Frau in meinem Leben ist, bis der Tod uns scheidet. Aber was passiert, wenn ich diesen Ring jetzt verliere? Mein Eheversprechen ist nicht abhängig von diesem Ring. Dieser Ring ist ein Symbol für ein Versprechen, das ich vorher schon gegeben habe. Und so ähnlich ist es auch mit der Taufe. Die Taufe zeigt öffentlich und nach außen hin das, was innerlich in einem Menschen schon vorher passiert ist. Und das haben wir zuerst bei den ersten zwei Zeugnissen auch schon hören dürfen. Kommen wir zurück zum Paulus. Der Paulus sagt, dass die Taufe ein Begräbnis symbolisiert. Wie kommt der Paulus auf diese Analogie mit dem Tod? Fangen wir beim Anfang an, bei Vers 1. Dort schreibt er, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Wenn man beim Kapitel 6 so anfängt, dann hat man das Gefühl, man kommt zu einer Filmvorstellung 30 Minuten zu spät. Man versteht den Zusammenhang nicht. Und deshalb will ich kurz erklären, am Ende von Kapitel 5, da argumentiert Paulus, dass durch den Tod von Jesus am Kreuz Gott Vergebung anbietet, an alle, die daran glauben. Und egal wie groß die Sünde ist, sagt Paulus, die vergebende Gnade von Gott ist größer. Die ist jedenfalls größer wie die Sünde. Und Paulus hat dort zu vielen Juden gesprochen, oder? Er hat das vor Juden argumentiert. Und wahrscheinlich ist dann das Gegenargument gekommen, dass die Juden gesagt haben, Paulus, dieses Evangelium, das du da verkündigst, das kann nicht richtig sein. Weil wenn die Gnade immer größer ist als die Sünde, dann gibt es ja keinen Grund, warum wir nimmer sündigen sollten. Das ist ja ein Freibrief zu sündigen. Und daraufhin antwortet eben dann der Paulus im Vers 2, niemals. Und dann schreibt er, wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Und da sehen wir jetzt also, dass dieser Tod, von dem Paulus spricht, hängt zusammen mit unserer Beziehung zur Sünde. Kann man die nächste Folie bitte einblenden? Da habe ich mal markiert in diesem Abschnitt, wie sich das durch diese 11 Verse zieht, wo Paulus immer wieder Bezug nimmt zum Tod, zum Sterben. Da sehen wir ganz klar, die Taufe ist ein Bild für den Tod. Wenn die vier Täuflinge heute später im See getauft werden, dann tauchen sie mit ihrem ganzen Körper unter. Und für einen kurzen Moment sind sie wirklich komplett weg. Das ist ein starkes Symbol eben für diesen Tod. Und wenn wir uns diesen Tod anschauen, dann sehen wir da drinnen, wir können zwei Beobachtungen machen. Das erste ist, der Paulus schreibt, wir sind tot für die Sünde. Vers 2, was wir gerade gelesen haben, da sagt er, was die Sünde betrifft, sind wir gestorben. Und dann später im Vers 11, da schreibt er, wir sind für die Sünde tot. Und das ist interessant, er schreibt, wir sind für die Sünde tot und nicht wegen der Sünde. Und warum das interessant ist, ist, weil Paulus hat jetzt gerade die ersten 5 Kapitel vom Römer dafür verwendet, dass er ausführlich erklärt, dass jeder Mensch wegen der Sünde tot ist. Paulus erklärt dort, dass die Sünde alle Menschen betrifft, dass jeder Mensch ein Sünder ist und dass Sünde nicht nur etwas ist, was wir tun, sondern dass es eine Macht ist, die uns versklavt. Dass jeder Mensch von Geburt an eigentlich sein eigener Gott sein will. Und Paulus sagt, dass die Sünde daher das größte Problem der Menschheit ist. Das ist der Grund, warum all die schlimmen Dinge passieren in unseren Familien, in unserer Welt. Und Paulus sagt, das Schlimmste ist, dass die Sünde die ewig von Gott trennt. Er sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Trennung von Gott. Also 5 Kapitel lang sagt er, wir sind, alle Menschen sind eigentlich tot wegen der Sünde. Und jetzt im Kapitel 6 sagt er, wir sind tot für die Sünde. Und da müssen wir uns fragen, warum? Und dafür ist die zweite Beobachtung. Wir sehen, wenn wir da den Tod anschauen, wenn Paulus da vom Tod spricht, dann hängt dieser Tod mit Jesus, seinem Tod, zusammen. Ich lese mal Vers 4. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Das heißt, der Tod von Jesus vor ungefähr 2000 Jahren wird auf einmal verknüpft mit unserem Leben. Dass wir sterben, dass unser Tod auf einmal verknüpft wird mit dem Tod von Jesus. In Vers 6 kann man weiterlesen, da sagt er, was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Das ist interessant. Der Paulus sagt, ein Christ ist tot für die Sünde. Warum? Weil eben, er sagt dort, der alte Mensch gestorben ist. Und deswegen hat die Sünde keinen Anspruch mehr über ihn. Der Paulus lehrt da nicht, dass der Mensch auf einmal perfekt ist und dass keine Sünde mehr in seinem Leben ist. Dieses sündige Wesen, das er da nennt, das ist immer noch da. Aber der große Unterschied ist, es ist nicht mehr wirksam. Das heißt, die Sünde, die klopft nur an die Tür, Ihre Auswirkungen greifen nur nach dir. Selbst wenn du Christ bist, aber als Christ hat die Sünde ihre tödliche Macht über dich verloren. Das ist das, was der Paulus da sagt. Man kann es vielleicht vergleichen mit einem Gefängnis. Ein Mensch, der ohne Christus lebt, ist wie jemand, der probiert, über die Gefängnismauer drüber zu klettern, bevor seine Strafe abgesessen ist. Und der Gefängniswärter, also die Sünde, fasst ihn. Und der Mensch hat keine andere Wahl. Er muss wieder zurück ins Gefängnis, weil seine Strafe ist nur offen. Aber ein Christ ist wie ein Häftling, der durch die offene Tür rausgeht. Er ist entlassen aus dem Gefängnis. Aber er findet sich dann wieder, dass die Sünde ihn findet. Die Sünde läuft ihm nach und die Sünde droht ihm jetzt, du musst wieder mit mir zurück ins Gefängnis. Aber ein Christ muss nicht mehr zurück in dieses Gefängnis, weil die Strafe weg ist. Jesus, sein Tod, hat für diese Strafe bezahlt und deswegen hat die Sünde keine Macht mehr über diesen Christen. Die einzige Macht, die die Sünde nur hat, ist, dass sie so tut, als wie wenn sie eine Macht hätte, dass sie blöfft. Das heißt, Paulus schreibt es da ganz klar, dass wir nicht frei sind von der Verlockung der Sünde, aber wir sind befreit von der Macht der Sünde. Die kann uns niemand töten, weil wir schon mit Christus gestorben sind. Unser altes Ich ist mit Jesus begraben worden. Und genau das wird durch die Taufe sichtbar gemacht. Durch das Untertauchen. Bekennen wir unseren Glauben, dass der Tod von Jesus, dass wir den in Anspruch nehmen wollen für uns, dass er uns angerechnet wird. Das ist der erste Punkt, dass die Taufe ein Bild ist für den Tod. Kommen wir zum Auftauchen, das zweite Bild. Die Taufe ist ein Bild oder ein Zeichen für neues Leben. Da kann man die nächste Folie einblenden, da sieht man, dass Paulus öfter von diesem Leben spricht. Und ich springe dann nochmal zurück zum Ende von Vers 4. Er sagt, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also Paulus sagt nicht nur, dass etwas gestorben ist, sondern er sagt auch, unser Leben ist neu geworden. Dieses Wort, das er da verwendet, das hat wirklich die Bedeutung von etwas ganz Neuem. Es meint nicht etwas Frisches, meint es, etwas komplett Neues. Nicht das alte Leben, das wiederbelebt worden ist, oder das alte Ich, das einen neuen Anstrich bekommen hat, sondern etwas komplett Neues. Und das macht auch Sinn, weil im Vers 6, da haben wir gelesen, dass der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, der ist gestorben. Also nicht nur der sündige Teil von dir ist gestorben, sondern der ganze alte Mensch, der du warst, bevor du Christus kennengelernt hast. Der Mensch, der gegen Gott rebelliert hat, der ist gestorben. Der Mensch, der Gottes Schönheit nicht sehen hat können, der ist gestorben. Und der Mensch, der Gottes Rettung eben nicht vertraut hat, den gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es etwas Neues, ein neuer Mensch, ein Mensch, der auf einmal Gottes Schönheit sieht, der seine Rettung erkennt und der Gott die Ehre geben will. Das heißt, wir lernen da im Grunde genommen die alte Lisa, die alte Sena, die alte Sonja, der alte Daniel, die gibt es nicht mehr. Sie sind jetzt eine neue Person. Und wie das passiert, das sehen wir ein Stück weit im Vers 5. Dort schreibt der Paulus, denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins werden. Mit ihm eins sein. Und in Vers 8 schreibt er, und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Kann man die dritte Folie bitte nochmal einblenden oder die letzte? Wir kommen da jetzt zum, am Schlüssel irgendwie in diesem Abschnitt. Wir sehen da, das, was die beiden Bilder vereint, den Tod und das Leben. Und das ist Jesus. Wir sehen, dass dieses neue Leben nicht durch irgendetwas entsteht, was wir geschaffen haben, sondern wir sehen, dass das neue Leben mit Jesus zusammenhängt. Durch unsere Einheit mit Jesus ist das eine Realität. Und die Taufe ist der Ausdruck, dass wir das eben für uns, dass wir sein Sterben und sein Leben für uns in Anspruch nehmen. Das heißt, ohne Jesus wird es dieses Sterben und dieses neue Leben nicht geben. Das ist eine gute Nachricht, weil wir können weiterlesen in Vers 9. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Ich glaube, der Paulus will uns da zeigen, dass Jesus unsere Garantie ist für dieses neue Leben und für das, dass das Alte wirklich weg ist, dass die Sünde keine Macht mehr hat. Er schreibt, dass das Opfer von Jesus einmal geschehen ist und es gilt für immer. Und da steht, dass Jesus ewig leben wird. Er muss nicht wieder sterben. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Das heißt, Jesus ist nicht wie eine Aktie, die jeden Tag den Kurs irgendwie wechselt. Man braucht nicht Angst haben, dass sie morgen nichts mehr wert ist. Ob Jesus uns morgen noch retten kann. Er ist einmal gestorben und das ist für immer gültig. Und Jesus hat ewiges Leben. Er stirbt nicht mehr und deshalb ist dieses ewige Leben auch für uns möglich. Und dann kommen wir im letzten Vers quasi zur Anwendung von dem. Bis jetzt hat Paulus uns nur an Wahrheiten erinnert und in Vers 11 sagt er dann irgendwie, was zu tun ist. Vers 11 sagt er, dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Das finde ich interessant. Paulus sagt nicht, reißt euch mehr zusammen, bemüht euch mehr, sondern was er sagt ist, werdet euch bewusst, was die Realität ist. In Christus seid ihr tot für die Sünde und in Christus lebt ihr für Gott. Es ist so, wie wenn du dem Rafael Nadal sagen würdest, du bist ein Sportler, verhalte wie ein Sportler. Der Paulus zeigt uns, dass die Taufe zwar etwas ist, was nur einmal im Leben von einem Christen passiert, wo er Jesus kennenlernt, aber dass es etwas ist, was er ständig irgendwo bedenken muss, was ihn ständig erinnert an diese Einheit, die er mit Christus hat. Und deshalb ist die Taufe so etwas Besonderes. Und bei der Taufe macht nicht das Setting die Taufe aus, nicht der See, nicht das Wetter, im Grunde genommen nicht einmal die Anzahl der Leute, die dabei sind, sondern Jesus macht den großen Unterschied und die Einheit mit ihm, die bei dieser Taufe sichtbar wird. Durch die Taufe erklärt ihr vier heute euren Tod, dass das alte Ich mit Jesus begraben wird. Deshalb taucht ihr unter. Aber ihr werdet wieder auftauchen, weil ihr ein neues Leben in Jesus gefunden habt. Das wollt ihr bekennen und darüber freuen wir uns und das wollen wir mit euch mitfeiern. Und ich will uns alle jetzt einladen, dass wir auch das feiern, was Jesus für jeden Einzelnen von uns getan hat und darüber nachdenken im nächsten Lied, bevor wir dann die nächsten zwei Zeugnisse hören dürfen.